Unternehmen sind ja auch sehr oft sehr gut darin, sich so ein paar Labels zu geben. Also verantwortungsvoller Einkauf, verantwortungsvoller Kaffee. Mich wird da total interessieren, was genau heißt das denn wirklich für euch? Und wer hat diesen Begriff definiert? Also seid ihr sozusagen von Tchibo so, dass ihr sagt, wir bestimmen jetzt das, sehen wir als verantwortungsvoll an? Oder saßen da auch mal alle Player am Tisch und haben wirklich auf Augenhöhe miteinander gesprochen?
Das Programm, über das wir sprechen, ist für alle Cafés bei Tchibo entworfen worden. Also wir wollen, egal wie teuer der Kaffee ist, den eine Kundin oder ein Kunde bei uns kauft, sie sollen wissen, dass da wirklich auch immer das gleiche Programm dahinter steht. Und da steht eben das gleiche Programm mit dem gleichen Anspruch dahinter. Und nein, wir haben uns das nicht alleine ausgedacht. Es gibt eine gemeinnützige Organisation, die heißt Enveritas, die hat sich zum Ziel gesetzt, im Englischen sagt man immer alleviating poverty, also die Armut im Kaffeesektor zu verringern.
Fünf Tassen täglich, der Tchibo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Mensch, wieder 5 Tassen täglich. Und dieser Podcast ist heute ganz besonders. Ja, ich weiß, wir reden immer über Kaffee, Liebe und Nachhaltigkeit, denn gut sein und die Welt retten, das ist gar nicht so einfach. Aber das wollen wir heute in einem besonderen Rahmen machen, bei dieser 99. Podcast-Folge, denn das ist gleichzeitig eine Live-Podcast-Folge. Und damit ihr auch mal mitbekommt, dass hier auch wirklich Publikum ist, kann sich das Publikum vielleicht einmal kurz bemerkbar machen. Hallo, liebes Publikum! Schön, dass ihr da seid. Wunderbar. Heute geht es um nicht weniger als die Zukunft des Kaffees, denn tatsächlich bedroht der Klimawandel auch den Kaffee. Ach, immer dieser Klimawandel, ja. Bedeutet das jetzt, dass die Kaffeeernten in den nächsten Jahren zurückgehen? Wird es anderen Kaffee geben? Und wird Kaffee teurer werden dadurch, weil es vielleicht am Ende ein Luxusgut ist? Das klären wir heute in dieser Podcast-Folge und ich freue mich da auf meine Gäste. Ich hoffe, ihr auch. Von Tchibo mit am Start ist Pablo von Waldenfels. Er ist Direktor Unternehmensverantwortung hier bei Tchibo. Herzlich willkommen. Und mit am Start ist auch Andrea Gerhardt. Ihr kennt sie vielleicht als Moderatorin. Hallo, Andrea Gerhardt, grüß dich.
Hallo.
Vor allem kennt ihr Andrea auch von ihrem eigenen Nachhaltigkeitspodcast 2 vor 12. Dazu hören wir dann gleich auch noch ein paar Sätze von ihr. Ja, dann komme ich jetzt mal zu euch hier hoch und setze mich an diesen bequemen Tisch. Und dann wollen wir doch auch gleich mal mit unserer Runde starten. Pablo, du machst ja Jobsharing hier bei Tchibo. Du bist in der Verantwortung für Nachhaltigkeit zusammen mit Johanna von Stechow. Wie ist es so, im Jobsharing zu arbeiten? Wir haben da ja auch mal bei einer Tchibo-Folge drüber geredet.
Ja, sehr schön. Guten Morgen. Es macht unheimlich Spaß, zu zweit einen Job zu machen. Für mich war das ja wirklich eine neue Erfahrung. Habe das vorher nie ausprobiert und nie gemacht. Und es ist so ein bisschen, wenn man sich richtig eingespielt hat, dann kann man sich wie so Eltern mit Kindern die Bälle gegenseitig zuschieben. So, die Frage nimmst du, ah nee, das ist das typische Thema für Pablo, das ist das typische Thema für Johanna. So, das ist das eine, was einfach viel Spaß macht. Und das andere ist, man trifft bessere Entscheidungen, wenn man zu zweit einmal auf ein Thema rumkauen kann.
Ich würde da natürlich sofort fragen, wer ist dann der strengere Part, Johanna oder du? Also wo geht man hin, wenn man was durchgesetzt haben möchte?
Wer unterschreibt schneller irgendwelche Anträge?
Die goldene Regel ist, zwischen uns passt kein Blatt Papier bei so ganz kritischen Themen. Tatsächlich wissen die Leute schon, mit welchem Thema sie zu wem kommen, aber wenn es um kritische Fragen geht, dann gibt es eine Doppelspitze.
Und das ist auch genau gut, dass Andrea da eben reingegrätscht ist, weil das ist heute deine Aufgabe, Andrea. Du bist heute die kritische Reingrätscherin in dieser Podcast-Folge. Du prüfst genau das, was Pablo sagt, wie sich der Kaffee verändert, wie Tchibo noch nachhaltiger werden möchte. Und das heißt, du bist so ein bisschen auf einem kleinen heißen Stuhl, auch wenn der so bequem aussieht, auf dem du hier sitzt, ist natürlich ein Tchibo-Stuhl. Ich hoffe, du fühlst dich wohl.
Selbstverständlich.
Andrea, du wohnst, das haben mir die Spatzen geflüstert, in Hamburg über einer Kneipe. Das ist sogar eine Fußballkneipe. Wie sehr hast du seitdem Fußball?
Also zum Fußball habe ich tatsächlich schon länger so eine eher distanziertere Gefühlslage, weil ich lange auch in Altona vorher gewohnt habe und da immer auf dem Weg zur Arbeit in die S-Bahn gestiegen bin und dann war gerade ein HSV-Spiel und war da mit tausenden gröhlenden Männern in einer S-Bahn eingequetscht. Das war meistens nicht so schön, aber ja, unsere HSV-Kneipe, die bei uns im Fuße unseres Hauses ist, die ist auf jeden Fall aktiv. Ich habe gelernt, HSV-Fans feiern immer, ob sie gewinnen oder verlieren.
Das kann ich verstehen, sonst feiert man so selten auch vielleicht, ne? Ja.
So, aber ich mag es generell. Also ich bin jetzt eher so St. Pauli-Sympathisantin, wird jetzt keine Überraschung sein. Die gehen ja auch in Nachhaltigkeitsthemen ganz, ganz weit voran. Und ich freue mich, wenn Menschen zusammen sich begeistern können für ein Thema.
Und auf dem Grill liegt nicht unbedingt die vegane Wurst wahrscheinlich, die dann nach oben duftet.
Nein, Olaf ist der Grillmeister und liebe Grüße an Olaf. Ich gehe sehr oft an ihm vorbei, weil der Grill steht genau da, wo die Fahrräder sind. Das heißt, es wird jeden Tag gegrillt. Und dann frage ich immer Olaf, also dann sagt er immer, warum kommst du nicht in unsere Kneipe, Andrea? Komm doch mal vorbei. Und ich sage dann immer, ja, wie sieht's aus mit einer Veggie-Wurst, vegane Wurst? Nee, Andrea, was soll ich den Leuten sagen? Soll ich sagen, Jungs, heute ist Veggie Day? Und dann sage ich, ja, heute ist Veggie Day, können wir doch mal einführen, aber ich habe ihn bis jetzt nicht überzeugen können in den 5 Jahren, die ich schon da wohne, muss ich sagen.
Daran merkt ihr, dass die Klimaaktivistin Andrea halt auch wirklich immer Aktivistin ist und versucht, die Welt immer zu verbessern. Du warst vor 2 Jahren schon mal bei uns hier im Podcast zur Green Actors Lounge. Da haben wir dich in der Folge, wie nachhaltig ist die Schauspielbranche, gehört. Ist sie seitdem denn nachhaltiger geworden? Werden da nicht mehr Plastikbecher verwendet? Und gibt's dann da auch mal vielleicht vegetarische Gerichte, wenn man mal eine Drehpause hat?
Ja, das Interessante ist genau das, was du ansprichst, dass natürlich manche Themen viel gar nicht so wichtig sind, aber in aller Munde sind, wie zum Beispiel das Thema Plastikbecher oder so. Wie viel wichtiger ist das Thema Mobilität und Energieversorgung? Auch da, das sind die Big Player, wenn man in so eine CO2-Bilanz reinguckt. Ich bin ja mittlerweile Green Consultant für Film und Fernsehen und das hat sich eine Menge getan. Also es gab vor ein paar Jahren nur ökologische Mindeststandards. Die sind jetzt schon längere Zeit zu ökologischen Standards geworden. Das heißt, wer einen Film produzieren möchte, wer Filmförderung beantragen möchte, muss ökologisch produzieren. Und das ist ein Riesenfortschritt, was unter anderem Changemakers Film geschafft hat.
Ja, das ist doch schon mal schön. Da hat man mal gesehen, dass 2 Jahre dann doch schon einiges ausmachen. Pablo, wir sind mittendrin in der Tchibo Nachhaltigkeitswoche. Deswegen auch dieser Podcast. Was ist jetzt alles passiert hier in dieser Nachhaltigkeitswoche, die ihr zusammen in der Hauptzentrale hier bei Tchibo in Hamburg im Überseering gestaltet?
Die Nachhaltigkeitswoche steht unter dem Motto Be Part of the Solution. Und Tchibo mit Kaffee, Non-Food, Klamotten, Möbel, allen möglichen Produkten möchte gerne Teil der Lösung sein im Bereich Nachhaltigkeit, ist aber auch überall noch auf dem Weg oder in vielen Bereichen zumindest. Und diese Woche haben wir genutzt, um mal die ganzen vielfältigen Initiativen, Themen und so weiter im Unternehmen vorzustellen, aber auch wirklich erlebbar zu machen, so dass die Menschen, die hier arbeiten, auch wirklich mitmachen können. Also zu unserem Recyclingunternehmen zu fahren, an einem langlebigen Produkt mitzuentwickeln, die Kaffees zu probieren, die aus dem Nachhaltigkeitsprojekt kommen und so weiter und so fort. Und das Thema wirklich auch vielleicht außerhalb vom eigenen Arbeitsplatz mal wirklich, wirklich zu erleben.
Und schmeckt der Kaffee anders, wenn er aus einem Nachhaltigkeitsprojekt kommt, zum konventionell?
Also erstmal ist es ein fantastischer Kaffee.
Natürlich.
den die jungen Kaffeefarmer da produziert haben aus Tansania, der ist wirklich gut. Nein, und Kaffee ist natürlich ein Wohlfühlprodukt. Und wenn man dann auch noch weiß, der kommt aus einem tollen Projekt, mit tollen Farmern, die dahinter stehen, Jugendliche, die viel Herzblut da reingesteckt haben, dann schmeckt er natürlich auch noch besser. Klar.
Wir haben dich ja schon mal gehört in der Podcast-Folge Pablo und Johanna, das Job-Tandem. Wir haben ja eben das über Job-Sharing schon geredet. Hört gerne nochmal in diese Folge rein. Heute reden wir jetzt wirklich über die Zukunft des Kaffees. Denn bis 2027, beziehungsweise ab 2027, sollen alle Tchibo-Kaffees aus verantwortungsvollem Einkauf kommen. Und jetzt mit Blick auf 2027, das ist wirklich schon morgen. Also das ist ein ziemlich strammer Zeitplan, Pablo, oder?
Das ist ein strammer Zeitplan, aber ich finde auch ambitionierte Ziele soll man sich schon setzen. Tchibo hat aber nicht bei null angefangen. Wir sind jetzt rausgegangen mit der Kommunikation und haben gesagt, das ist das Ziel, was wir wirklich haben. Tatsächlich arbeitet Tchibo ja aber schon seit 15 Jahren mindestens an dem Thema Nachhaltigkeit im Café, angefangen mit der Zusammenarbeit mit Zertifizierern, Einkauf von zertifizierter Ware. Die ersten Projekte wurden aufgesetzt im Bereich Nachhaltigkeit und mit Farmern, zusammen den Kaffeeanbau zu verbessern, ökologischer zu machen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und so weiter und so fort. Und daraus ist dann eben ein Programm entstanden. Und als wir uns sicher waren, so wollen wir es jetzt machen, sind wir dann auch rausgegangen und haben uns dieses Ziel gesetzt und auch formuliert. Das gehört nämlich zu den Anforderungen, um sich verantwortungsvoll nennen zu dürfen, dass man dieses Ziel auch öffentlich kommuniziert. Das hat uns die Organisation, mit der wir da zusammenarbeiten, mit in die Bücher geschrieben. Inveritas heißt die. Die überprüft nämlich nachher, ob das Programm auch tatsächlich stattfindet und ob es wirksam ist und ob wir die Dinge auch tun, die wir sagen. Und da war das ein Teil davon.
Und jetzt ganz konkret, wie schafft man das? Also was muss dafür alles gemacht werden?
Das hat verschiedene Ebenen. Auf der einen Ebene ist es so, es gibt Themen, die wir nicht alleine angehen können. Ihr habt Klimawandel schon angesprochen und für die Anpassung an Klimawandel im Kaffeeanbau braucht es zum Beispiel neues Saatgut für Kaffeefarmer. Ne, Pflanzen, die besser mit Dürreperioden klarkommen oder mit Hitze oder mit bestimmten Krankheiten, die durch klimatische Veränderungen entstehen.
Und das dauert ja Jahre, bis dieses Saatgut dann mal irgendwo da richtig sprießt, bis man das akzeptiert hat als Farmer, weil man ja seine Gewohnheiten schon hat und so weiter. Das ist ja bis 2027 dann knapp.
Das schaffen wir nicht bis 2027 und wir schaffen es vor allen Dingen nicht alleine. Und deswegen tun wir uns da mit über 200 anderen Kaffeeunternehmen zusammen, um genau das zu entwickeln. Und es wird ja auch nicht damit getan sein, einmal neue Pflanzen zu den Farmern zu bringen, sondern wir werden über die Jahre immer wieder neues Saatgut entwickeln müssen und zu den Farmern zu bringen. Also das ist die erste Ebene. Wir müssen mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten. Das zweite ist, wir müssen dann das Saatgut zu den Farmern bringen. Aber eben nicht nur das Saatgut, sondern auch andere Anbaupraktiken. Kaffee ist eine Pflanze, die mag nur ganz bestimmte Temperaturbereiche. Sie findet aber auch Schatten gut. Das heißt, dann geht es darum, Schattenanbau voranzutreiben auf den Farmen. Die Farmer dabei zu unterstützen, auch durch den Schattenanbau zum Beispiel mit Obstbäumen und anderen Pflanzen auch zusätzliche Einkommen zu generieren, zusätzlich auch was für die eigene Ernährung tun zu können und so das ganze System voranzubringen. Das ist dann unsere Verantwortung zusammen mit unseren Partnern. Und mit Partnern meine ich die Exporteure, die Kooperativen, von denen wir den Kaffee bekommen, tatsächlich zu den einzelnen Farmern zu gehen und Trainings durchzuführen, Setzlinge hinzubringen, Infrastruktur aufzubauen und so weiter und so fort.
Andrea, du hast dir das Chibo-Kaffee-Programm, was so alles passieren soll, angeschaut mit deinem kritischen Klimaaktivistinnenblick. Was stellst du da fest? Was ist so dein erster Eindruck, wenn du das so auf dich wirken lässt?
Ich bin ja eine sehr höfliche Person. Ich fange mal mit dem Positiven auf jeden Fall an, was mir
so habe ich das in der Schule gelernt. So muss man das machen auf jeden Fall.
Ja. Sofort entgegengesprungen ist es eigentlich genau das, was Pavlo gerade gesagt hat, dass es so ein bisschen auf dieses Thema setzt, Kooperation statt Konkurrenz. Das hat mich auf jeden Fall sofort angesprungen. Ich habe auch gedacht, das ist natürlich cool ist, weil soweit ich das verstanden habe, korrigiere mich, falls ich da falsch liege, geht es wirklich auch um das ganze Kaffeesortiment. Sonst machen das Unternehmen ja sehr, sehr gerne, die dann halt nur gewisse Initiativen für gewisse Blöcke machen, um eben, ich sag mal, ein spezielles Niedrigpreis- oder Höchstpreissortiment nochmal auszuklammern. Das fand ich total gut und natürlich auch das im Sinne von Problem erkannt, Problem gebannt, dass man einfach versucht, da ein bisschen auch vor die Welle kommt, die ziemlich klar da kommen wird, dass der Kaffee knapper sein wird, als er heute de facto ist. Was mir natürlich auch aufgefallen ist, dass soweit ich das verstanden habe, es keine festen Verträge gibt mit den 75.000 Farmerinnen und Farmer, die da betroffen sind. Das heißt, man garantiert eigentlich gar keine Mindestmenge, die man abnimmt, um auch Planungssicherheit für so eine Farmerin oder so einen Farmer zu geben. Das fand ich in dem Sinne tatsächlich total schade und habe dann auch das Gefühl, ist das ein unternehmerisches Interesse, dass man sagt, okay, wir sichern uns halt jetzt, bevor es ganz knapp wird, einfach nur den Kontakt zu den gewissen Leuten und versuchen sie halt dann mit diesem Programm, mit dem, was wir ihnen alles bieten, Workshops, Agroforst, Umbau sozusagen an uns zu binden. Also das ist mir da auf jeden Fall ins Auge gesprungen. Und du hast auch gerade gesagt, 15 Jahre seid ihr eigentlich schon an dem Thema dran. Und da war ich doch fast schon so ein bisschen, wo ich dachte, huch, 15 Jahre und dann ist bis heute, jetzt wo wir hier sprechen, gerade erst mal 20% tatsächlich zertifizierter Kaffee im ganzen Sortiment. Bio, Fairtrade, gibt es ja unterschiedliche auch eigene Zertifizierungen, die Chibo gestartet hat. Das waren so Punkte, die mir da einfach aufgefallen sind.
Ja, genau. Und es ist tatsächlich so, also die Frage Direkthandel und langfristige Verträge ist eine Frage, die wir tatsächlich öfter mal auch bekommen. Und als es ist so, wir müssen darauf gucken, wie wird Kaffee eigentlich tatsächlich angebaut und wie wird Kaffee gehandelt. Wir haben tatsächlich Partner, die liefern uns aus einer Kooperative seit vielen Jahren, jedes Jahr regelmäßig einen wichtigen Teil ihrer Ernte. Und da haben wir eine sehr stabile Lieferbeziehung dann letzten Endes zu der Kooperative zumindest und dann wahrscheinlich auch zu vielen Farmern, die in dieser Kooperative organisiert sind. Tatsächlich der ganz große Teil des globalen Kaffeeanbaus, es gibt insgesamt 12,5 Millionen Farmer und von denen sind 70% Kleinstfarmer. Mit Kleinstfarmer meine ich wirklich, die haben eine Farm, die ist vielleicht einen halben Hektar groß, einen Hektar groß. Und dann ernten die ein paar Sack Kaffee und dann gehen die mit diesen paar Sack Kaffee an die Straßenecke und dann kommen Aufkäufer vorbei und bieten den Preis. Dann nehmen sie diese paar Sack Kaffee mit und kippen die mit anderen Säcken zusammen und dann gehen die zu der ersten Mühle. Da wird dann irgendwie eine Aufbereitung gemacht. Dann wird wird der Kaffee getrocknet. Dann geht er von da zum nächsten Sammelpunkt. Dann gibt es ein größeres Silo, wo das gelagert wird und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch anschaut, was für eine Menge Kaffee wir einkaufen als Unternehmen, ne, als eins, sag ich mal, der 20 größten Kaffeeunternehmen wahrscheinlich weltweit, dann ist es unmöglich, sozusagen direkt mit dem einen Farmer, der unorganisiert ist, der irgendwo in den Bergen von Papua-Neuguinea oder von Guatemala oder von Honduras lebt, tatsächlich mit jedem Einzelnen einen Vertrag zu schließen und dann auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, da eine wirklich stabile Lieferbeziehung zu einem einzelnen Farmer aufzubauen, ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das funktioniert vielleicht für kleinere Kaffeeunternehmen, für einen Spezialitätenröster oder so, aber wenn man sich wirklich wenn man ein Großunternehmen ist, kann das einfach gar nicht klappen. Und wenn wir Projekte machen, dann ist auch immer unser Ziel, aus den Projekten möglichst viel Kaffee zu kaufen. So, dann kannst du sagen, warum macht ihr denn keinen festen Vertrag? Naja, Kaffee ist auch ein Gut, wo global es eine große Nachfrage gibt, die Nachfrage steigt und steigt und steigt. Und ein Kaffeefarmer soll auch die Chance bekommen. Erstens, wenn ein anderes Kaffeeunternehmen mehr Geld für den gleichen Kaffee bezahlt, dann darf derjenige das auch kaufen. Wir wollen da keine Abhängigkeit schaffen, in keine Richtung dann am Ende des Tages. Und dann ist es so, dass wir als Unternehmen ja für bestimmte Kaffees bestimmte Qualitäten, Tassenprofile und so weiter haben wollen und zusammenstellen. Und jeder Kaffeefarmer hat an seinem Strauch verschiedene gute Bohnen hängen. Ich sag's jetzt mal ganz gut, ist immer eine Frage des Geschmacks, aber verschiedene Qualitäten am Baum und wir sind am Ende, werden wir immer einen Teil davon kaufen und ein anderes Unternehmen kauft vielleicht einen anderen Teil und das verändert sich dann auch Jahr für Jahr. Und insofern, ja, also bin da bei dir, es wäre gut, möglichst stabile Beziehungen zu haben, das versuchen wir auch, aber es ist eben so, weil Kaffee eben so ist, wie er ist und so angebaut wird, wie er angebaut wird, dann aber ein Ding der Unmöglichkeit, das überall auch wirklich zu machen.
Mhm. Bist du zufrieden, Andrea, mit der Antwort?
Naja, ich kann das auf jeden Fall so verarbeiten für mich, weil ich das natürlich mir extrem gut vorstellen kann, dass das eine Mammutaufgabe ist und ich da auch erstmal happy bin, dass das ganze Thema überhaupt angegangen wird und dass das Pablo sich dessen halt auch bewusst würde, dass es natürlich für einen Kleinbauern Anbaubetrieb auch wichtig ist, eben nicht an so viele Zwischenhändler zu geraten, ne? Weil es natürlich umso mehr Zwischenhändler, umso weniger ist der Preis dann da, den die Farmerin oder der Farmer für seine harte handwerkliche Arbeit dann bekommt. Und das ist ja ein Thema, was wir möchten. Wir möchten ja, dass die Produzenten unserer Lebensmittel, dass sie von ihrer Arbeit leben können. Das ist ja, das muss das Ziel sein. Und da müssen wir uns alle anstrengen, wenn wir Kaffee auch genießen wollen.
Ja, und das ist vollkommen richtig. Und deswegen ist auch eins unser Ziele, immer näher ranzurücken. Also ein wichtiger Teil von unserer Arbeit ist, wirklich herauszufinden, wo kommt unser Kaffee wirklich her und unter welchen Bedingungen wird er angebaut und dann darauf zu reagieren. Das ist letzten Endes der Kern von unserem Kaffeeprogramm. Es ist aber auch eine Mammutaufgabe, sich da wirklich durchzuarbeiten.
Für mich wäre halt noch interessant, wenn ich da nachfragen darf, Pablo, weil das Thema ist immer, Unternehmen sind ja auch sehr oft sehr gut da drin, sich so ein paar Labels zu geben. Also hier wird jetzt ganz viel mit diesem Begriff der verantwortungsvoller Einkauf, verantwortungsvoller Kaffee. Mich wird da total interessieren, was genau heißt das denn wirklich für euch? Und wer hat diesen Begriff definiert? Also seid ihr sozusagen von Chibo so, dass ihr sagt, wir bestimmen jetzt, das sehen wir als verantwortungsvoll an? Oder saßen da auch mal alle Player am Tisch und haben wirklich auf Augenhöhe miteinander gesprochen?
Und ja, wer war nicht am Tisch? Das würde mich auch interessieren, falls du es verraten kannst und magst.
Ja, ich gehe auf jeden Fall sofort drauf ein. Vielleicht noch zu deiner vorherigen Frage. Das Programm, über das wir sprechen, ist für alle Cafés bei Chibo entworfen worden. Also wir wollen, egal, wie teuer der Kaffee ist, den eine Kundin oder ein Kunde bei uns kauft, sie sollen wissen, dass da wirklich auch immer das gleiche Programm dahinter steht. Und da steht eben das gleiche Programm mit dem gleichen Anspruch dahinter. Und nein, wir haben uns das nicht alleine ausgedacht. Es gibt eine gemeinnützige Organisation, die heißt Enveritas, die hat sich zum Ziel gesetzt, im Englischen sagt man immer alleviating poverty, also die Armut im Kaffeesektor zu verringern. Und sie machen das so, dass sie sagen, sie gehen jedes Jahr in der Erntezeit in die wichtigsten Kaffeeanbauländer und analysieren die Ist-Situation vor Ort auf allen Nachhaltigkeitsthemen, die du auch aus deiner Arbeit kennst, von Biodiversität über Klima, über Bodenschutz, über Verhinderung von Kinderarbeit und Zwangsarbeit und all diese Dimensionen, die man auch aus Zertifizierungsstandards und so weiter kennt. Und wir melden in Veritas unsere Einkaufsdaten und bekommen dann Informationen dazu, was ist eigentlich in der jeweiligen Region los. Und dann wissen wir am Ende von Veritas, wir haben das und das Thema, Schutzausrüstung wird nur sehr wenig benutzt oder es gibt Farmen, die haben Kinderarbeit oder ähnliches. Und die Erwartungshaltung von Enveritas ist dann, dass wir entsprechend unseres Fußabdrucks im Einkauf, also der Menge Kaffee, die wir in einer bestimmten Einkaufsregion dann haben, ein Programm aufsetzen, um auf diese Themen zu reagieren. Also zum Beispiel mit daran zu arbeiten, das Einkommen zu verbessern, damit solche Themen wie Kinderarbeit und so weiter dann gar nicht notwendig sind. Und wenn wir ein Programm aufgesetzt haben, das Enveritas dann auch prüft, also die kommen zu uns ins Haus, die prüfen unsere Dokumente, Budgets, Verträge und so weiter, findet das tatsächlich statt. Dann gehen die ins Feld und befragen die Farmer und sagen, lieber Farmer, kennst du dieses Projekt überhaupt? Bringt es dir was? Ja, kommst du weiter auf den Themen? Nur wenn das alles gewährleistet ist, dürfen wir sagen, wir kaufen verantwortungsvoll Kaffee ein. Und da haben wir uns sozusagen diesem externen Standard unterworfen und haben aber bewusst eben auch gesagt, wir gehen nicht auf eine Zertifizierung, wo der Farmer einen bestimmten Standard erreichen muss, um an uns Kaffee verkaufen zu dürfen. So funktioniert ja die klassische Zertifizierung, sondern haben den Spieß umgedreht und gesagt, wir stellen Chibo und uns als Unternehmen und unsere Verantwortung in den Mittelpunkt. Deswegen auch verantwortungsvoller Einkauf und nicht nachhaltiger Kaffee. Und begeben uns dann eben partnerschaftlich mit unseren Lieferanten und den Farmern auf den Weg hin zum nachhaltigen Kaffee.
Was mich da total interessieren würde, wäre halt diese Audits, die man jetzt so ein bisschen kennt, also wenn man zertifiziert wird, dann kommen da gewisse Menschen, das ist auch bei der Mode ja so, und prüfen erstmal, was ist denn hier, wie ist denn hier die Lüftung und wie sind die Arbeitsbedingungen, Schutzkleidung, diese ganzen Themen. Und ganz oft sind diese Audits ja angekündigt sozusagen. Also das heißt, dass vorher in Bangladesch einmal die Fabrik sauber gefegt wird, so ungefähr. Alles, was man nicht sehen möchte, wird dann einmal kurz ausgelagert, dann wird das Audit durchgeführt und so kann man dann nur noch so halb sicher sein. Wie ist das bei Enveritas? Also wie gibt's da Audits und wie werden die sozusagen durchgeführt, dass wir als Endkonsumentin oder Konsument auch vertrauen können?
Enveritas besucht mittlerweile im Jahr etwa 100.000 Farmer. Das ist eine x-fach so hohe Menge wie in jedem Zertifizierungssystem, was es so gibt für den Bereich Kaffee. Diese Besuche sind unangekündigt. Das heißt, es wird zur Farm gefahren, angeklopft und es ist aber auch so, dass die Teilnahme freiwillig ist für den Farmer. Der Farmer kann auch nicht bei irgendwas durchfallen, wie bei einem klassischen Audit, sondern der Farmer wird darüber informiert, dass diese Organisation Daten sammelt, um die Kaffeewirtschaft dabei zu unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen in den Nachhaltigkeitsprogrammen und gemeinsam mit den Farmern an der Problemlösung zu arbeiten. Und dadurch entsteht eine große Offenheit auf Seiten der Farmer, die häufig zu sowas gar nicht befragt werden. Und vorher in ihrem Leben hat sich nie wirklich einer ehrlich für diese Themen interessiert. Und dadurch bekommen wir sehr, wie wir meinen, sehr gute und sehr korrekte Berichte letzten Endes. Ich hatte ja gesagt, wir sind seit 15 Jahren unterwegs. Für bestimmte Regionen wissen wir ja in etwa, was die Themen sind. Ne? Wenn wir da schon unsere Projekterfahrung haben und die Berichte, die wir von Enveritas bekommen haben, haben das im Prinzip bestätigt. Und dieser Ansatz der Freiwilligkeit nimmt eben den Druck vom Farmer. Du hast eben gerade Fabrikaudits angesprochen. Der Farmer ist ja auch in der Situation, wenn er Teil einer Kooperative ist und es kommt ein Auditor vorbei, dann möchte er auf jeden Fall verhindern, der Farmer zu sein, der dafür verantwortlich ist, dass die Farmergruppe dieses Audit nicht besteht. Ne? Und wird dafür dann im Zweifel auch alles tun. In dem Enveritas-System hat er dieses Problem gar nicht, diese Herausforderung, weil es gibt erstmal keine Hürde, über die er rüberspringen muss. Wir wollen ja erstmal nur wirklich wissen, wie ist die Situation und wollen dann darauf reagieren. Und das macht den großen Unterschied aus meiner Sicht.
Und ich hake nochmal nach, wer sitzt nicht mit am Tisch bei den Unternehmen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben? Kommen wir, arbeiten jetzt aktiv alle zusammen, damit das alles besser wird?
Du meinst andere Unternehmen, die nicht mit am
Tisch
sitzen?
Genau, weil es haben sich da ja einige zusammengetan. Kannst du, darfst du? Bin ich zu neugierig.
Ja, ich zeige ungern immer mit Fingern auf andere.
Ja, und das ehrt dich.
Die machen das nicht so. Das mag ich nicht so gerne. Ich guck lieber, dass wir unsere Hausaufgaben machen.
Okay, halten wir fest, zwischen den Zeilen gesagt, es gibt eben auch noch Unternehmen, die gesagt haben, nee, ich bin nicht am Start. Und kann man im Zweifel vielleicht auch googeln für die, die das dann nochmal genauer wissen wollen, auf jeden Fall.
Oder Ecosen, sage ich immer. Genau.
Genau. Und du hattest vorhin mal gesagt, Pablo, 75.000 Kaffeefarmer und Kaffeefarmerinnen gehören so dazu. Das ist ja eine unglaublich hohe Zahl. Ja. Wie schafft man es da zu gucken, dass die da halt auch irgendwie alle an einen Strang ziehen? Weil diese ganzen Menschen haben ja alle unterschiedliche Probleme, in denen sie selbst halt leben. Das heißt, so individuell auf die alle eingehen, ist ja wahnsinnig schwer.
Das ist herausfordernd. Und der Kern ist erstmal zu sagen, wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt vom Programm bei allem, was wir machen. Und Enveritas zeigt uns ja auch auf, dass wir in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Themen haben und auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen müssen. Und wir kommen dann mit unserer Agenda, also wir haben als Unternehmen Klimaziele, wir haben eine Menschenrechtspolitik und verschiedene Dinge, die wir gerne in die Welt tragen wollen. Und dann stoßen wir auf die Realität vor Ort und die Realität der Familien.
Und ne, Korruption und was es alles gibt.
Die ihre Wahrheit haben, ja, und auch ihre Bedürfnisse. Und dann müssen wir erstmal Vertrauen schaffen und gemeinsam dann eine Vision fürs Programm entwickeln. Wir können tolle Tools mitbringen und Ideen, wie man den Kaffeeanbau weiterentwickeln kann, wie man Schattenanbau machen kann oder wie man Alternativen zu Pestiziden entwickeln kann und so weiter und so fort. Aber es sind eben Farmerinnen und Farmer und da kommt irgendwie ein oberschlauer Europäer und dann sage ich erstmal, ich mache das aber seit Generationen so, warum soll ich das jetzt so machen, wie du mir das sagst? Und das ist eine valide Frage. Ne? Also ich finde das auch die richtige, würde ich an deren Stelle genauso machen. Ne? So. Und deswegen müssen wir die Dinge gemeinsam entwickeln. Das nimmt Zeit in Anspruch, aber wir haben auch gelernt, wenn man das macht, dann werden die Programme auch wirksam, weil dann gibt es eine Motivation mitzumachen, dann gibt es eine Motivation, gemeinsam die Dinge zu entwickeln. Und häufig startet es ganz einfach damit, wenn ich ein Farmer bin, dann bin ich ja auch ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen, je nachdem, wie groß meine Farm ist. So, und das heißt, denen ist häufig erstmal wichtig, die Wirtschaftlichkeit der Farm in den Mittelpunkt zu stellen und das machen wir auch und dann kann man alle anderen Themen drumherum bauen und so Vertrauen schaffen.
Ich habe eingangs den Klimawandel erwähnt. Der Klimawandel, der stellt eine wahnsinnige Bedrohung für den Kaffeeanbau dar, insbesondere für die Arabica-Bohnen, die etwa 70% der weltweiten Kaffeeproduktion ausmachen. Die empfindlichen Kaffeepflanzen, die benötigen dann spezifische klimatische Bedingungen und die Veränderungen wie verlängerte Trocken- oder Regenperioden sowie extreme Temperaturen, die führen dann zu Ernteausfällen und zu einer Verschlechterung der Qualität. Das merkt man ja auch jetzt schon. Da gibt es dann auch große Regengüsse, Dürren. Diese klimatischen Unbeständigkeiten, die erschweren dann die Planung und das Management der Plantagen. Das muss man ja alles jahrelang immer planen, im Blick halten. Das besonders kleine und mittelgroße Bauern dann hart trifft. Und da muss man die ja überzeugen, komm, jetzt werde nachhaltiger, besser und so weiter. Und die kriegen schon die ganzen Probleme links und rechts mit. Die Anbauflächen für Kaffee, die könnten sich bis 2050, das ist dann jetzt übermorgen, aber auch schon irgendwie bald und zu unseren Lebzeiten, halbieren. Eine dramatische Zahl. Wie bereitet sich jetzt Chibo auf diese dramatischen Veränderungen vor? Und ich bin gespannt, was Andrea dann zu diesen Vorbereitungen im Anschluss sagt.
Also auch da gibt es verschiedene Ebenen, auf denen wir arbeiten. In unseren Programmen steht auch bei aller Unterschiedlichkeit, die die einzelnen Länder und Regionen dann haben, sind es zwei große Themen, die wirklich im Mittelpunkt von dem Kaffeeprogramm stehen. Und das ist Anpassung an Klimawandel und Einkommen. Und das sind Themen, die auch eben, so wie du es gerade beschrieben hast, sehr stark miteinander verknüpft sind. So, der Kaffeefarmer, die Kaffeefarmerin ist darauf angewiesen, Kaffee anbauen zu können unter klimatischen Bedingungen, um auch das Einkommen zu generieren, was sie braucht. Und das heißt, die tatsächlichen Pharma-Trainings und die Weiterentwicklung des Anbaus ist dann darauf ausgelegt, nachhaltiger zu werden im Sinne der Umwelt und aber eben auch sich anzupassen an den Klimawandel. Nun ist es aber auch so, dass die Möglichkeiten, die Anbausysteme zu verändern, begrenzt sind in ihrem Effekt, wenn es kein neues Saatgut gibt. Und deswegen gehen wir auch in die Saatgutentwicklung mit World Coffee Research, um den Farmern dann auch die Technologie zur Verfügung zu stellen, künftig das weiter Anbau betreiben zu können. Und über Coffee and Climate, das ist eine andere Initiative, die wir mitgegründet haben und unterstützen, ist es so, dass wir die Erfahrungen, die gesammelt werden in der Anpassung an den Klimawandel, dem gesamten Sektor als Leitfäden und Tools zur Verfügung gestellt werden, damit andere das auch tun. Ne? Du hast gesagt, 75.000 Farmer, das ist eine Menge. Ja, ist eine Menge, aber wir sprechen ja über 12,5 Millionen Kaffeefarmer tatsächlich global und wir wechseln ja auch immer mal die Lieferanten und so weiter. Also wir sind schon auch darauf angewiesen, dass andere sich auch bewegen. Und das ist das, was dann passieren muss. Wir wissen tatsächlich aber nicht ganz genau, welche Flächen irgendwann betroffen sind. Ne, es gibt so diese Modelle, 50% der Flächen gehen verloren, aber so ganz genau wissen wir das auch nicht.
Man kann aufs falsche Land setzen am Ende vielleicht sogar dann. Ne?
Genau, und deswegen müssen wir die Diversität der Anbauländer auch erhalten und schauen, dass auch die Länder, die vielleicht noch nicht so fortschrittlich sind wie andere in ihrem Agrarsektor und so weiter, dabei unterstützt werden, weil wir sonst irgendwann bei 2-3 Ländern nur noch landen, wo wir Kaffee kaufen können, was auch ein Risiko ist dann. Ne? Und ja, das sind die Ebenen, auf denen wir arbeiten.
Ja, finde ich sehr interessant, weil das ist natürlich so, klar, der Klimawandel ist überall spürbar und es macht natürlich total viel Sinn und ist total schlau von Chibo, da jetzt zu reagieren, weil das, was sich die Politik ja ganz oft nicht traut, jetzt zu reagieren, die Maßnahmen zu treffen, obwohl eigentlich alle wissen, dass wenn Dinge verloren oder auch zerstört sind, auch von Fluten, das kennen wir ja auch, tatsächlich auch in unserem Land, es ja nachher immer viel teurer wird und Vorsichtsmaßnahmen sind immer schwer zu argumentieren sozusagen, aber man ist eigentlich so ein bisschen vorne dran und kann eigentlich die Katastrophe besser managen, indem man jetzt da Geld investiert und da ja einfach Geld auch in die Hand nimmt. So, ich finde bei diesem ganzen Thema des Klimawandels, das macht ihr auch oft im Podcast, dass es geht auch darum, die Geschichten des Gelingens auch zu erzählen und zu transportieren, damit wir eben damit wir zum einen Endverbraucherinnen und Endverbraucher begeistern können, dass sie auch Bock haben auf das Thema und nicht alle sofort denken, weil bei dem, was du eben gesagt hast, habe ich schon wieder gedacht, oh Gott, es ist einfach ganz furchtbar und es sind ja nur schlechte Nachrichten.
Ja, es tut mir leid.
Ja, ja, es ist wirklich so und ich finde, das kann natürlich dann auch in so einem Projekt drinne liegen, ne? Weil wenn es gelingt, 2027 ist relativ bald, können wir uns bald hier wieder treffen und gucken, wie sieht's jetzt jetzt aus, hier mal Butter bei die Fische, wie man so schön in Hamburg sagt, sich bei dem ganzen Thema des Klimawandels auch darauf zu konzentrieren, positive Geschichten, auch in den Vordergrund, positive Geschichten des Gelingens, was können wir wirklich nach vorne treiben, zu erzählen, finde ich halt total wichtig. So, ja, mich würde natürlich jetzt interessieren, wann kommt dieses Saatgut und wann rechnet ihr ungefähr damit? Und was in Bezug auch auf, ist das dann genmanipuliertes Saatgut, inwieweit seid ihr da, ich sag jetzt mal neutral offen, oder wie steht ihr dazu, also wie können wir uns das konkret dann vorstellen?
Ja, super, jetzt wird's richtig nerdig, ich muss nur einmal ganz kurz einsteigen, also es gibt ja zwei große Gattungen letztlich im Kaffee, was bekannt ist sozusagen unter Robusta, das heißt eigentlich Canephora, aber sozusagen das ist die eine Gattung und Arabica die andere und so 60% weltweit ist Arabica, das andere ist Canephora und wir arbeiten an beiden. Und für,
interessant, schon
für,
was gelernt.
Für, und für Arabica ist es so, dass wir jetzt in 3 Jahren soweit sind, dass wir 100 neue Sorten in die Länder bringen können.
100 ist ja auch mal eben eine Zahl.
Dann also kommen die, genau, und das heißt, mhm, das heißt eine Verdopplung der bisher verfügbaren weltweit. Und im wenn man es mal mit Blaubeeren vergleicht, da gibt es wahrscheinlich so 1000 bis 2000. In dem Bereich Erdbeeren, da weiß ich es, da sind es etwas über 400.
Blaubeeren werden in Afrika angebaut mit extra Bewässerungssystemen, also vielleicht sind wir die Blaubeeren.
Wassermelonen gibt es auch 1000 kommerziell genutzte Arten und im Kaffee halt bisher nur 100. Das sind wirklich wenig und das wird eine große Veränderung herbeiführen. Das heißt dann noch nicht, dass sie bei den Farmern sind, sondern das sind dann Sorten, die den jeweils nationalen Kaffeeinstituten zur Verfügung gestellt werden. Die werden dann in den Ländern getestet und dann wieder 3 Jahre später kann man dann sagen, die Sorte funktioniert gut in Kenia und die Sorte funktioniert gut in Guatemala und die funktioniert gut anderswo. Jetzt kannst du sagen, boah, das sind aber lange Zyklen. Ja, sind es, weil sich die Kaffeewirtschaft entschieden hat, eben nicht mit der Genschere zu arbeiten und kein gentechnisch manipuliertes Saatgut zu entwickeln, sondern es wird tatsächlich mit klassischen Kreuzungen gearbeitet. Wir beschleunigen das im sogenannten Speed Breeding, nennt sich das, mit einigen Technologien, aber es finden eben keine Genveränderungen statt, sondern es ist wirklich klassische Kreuzung. Und im Bereich Canephora sind wir ähnlich unterwegs. Wir haben nur später angefangen und deswegen dauert es da noch ein bisschen länger. Aber wenn die Programme dann wirklich ins Rollen kommen, dann heißt das, alle 3 Jahre gibt es hunderte neue Sorten und dann ist eher irgendwann die Frage, okay, wie viele neue Sorten können und wollen die Kaffeeanbausysteme eigentlich aufnehmen.
Auch, und ne? Wann sind die dann erntereif von der Saat, sage ich jetzt mal, in eine Erde und dann kommt wirklich auch eine Ernte?
Je nach Sorte und je nach Region so 2 bis 3 Jahre. Mhm.
Also Andrea, können wir hier einen Haken setzen für Problem früh erkannt, Problem früh anerkannt, mhm, und angegangen vor allem. Gut.
Ja, also es freut mich halt total, dass da so viel Innovation auch nach vorne getrieben wird, weil das ist ja auch was auch die Länder brauchen, ne? Also die Länder müssen natürlich auch von unserer Technologie, zu der wir fähig sind und die wir auch nutzen, auch daran eine Teilhabe haben, damit es verantwortungsvoll, fair und auf Augenhöhe ist.
Gehen wir jetzt zum nächsten Punkt über, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Also trotz des globalen Kaffeebooms leben Millionen Kaffeebauern und Kaffeebäuerinnen in Armut. Niedrige und schwankende Kaffeepreise haben in den letzten 2 Jahrzehnten negative Auswirkungen auf die Gemeinschaften der Kaffeebauern gehabt. Und viele sind oft gezwungen, unter prekären Bedingungen zu arbeiten, was manchmal dann sogar Kinderarbeit einschließt. Wir haben schon drüber gesprochen heute. Pablo, aktuell sind nur 20% eures Kaffees zertifiziert. Warum nicht mehr und was plant Chibo, um dies zu ändern? Und Andrea, du hast viel über soziale Gerechtigkeit gesprochen, das ist dir persönlich auch sehr wichtig. Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen für Unternehmen wie jetzt Chibo in diesem Bereich?
Wir haben als Chibo festgestellt, dass Zertifizierungen hilfreich sind, um das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen, das Thema zu systematisieren, aufs sichtbar zu machen und bis zum bestimmten Punkt auch Probleme anzugehen. Die großen Fragen, über die wir heute aber schon gesprochen haben, wie die Anpassung an Klimawandel oder die Verbesserung der Einkommen, die erfordern tatsächlich große Investitionen in die Farmen und in die Produktionssysteme, ja, und wirklich Unterstützung für die Farmer. Und die erhalte ich nicht automatisch über den Einkauf von zertifizierter Ware, sondern es muss dann eben zusätzlich wirklich auch reagiert werden auf die Probleme vor Ort. Ja, also nur indem ich Kinderarbeit verbiete, heißt es ja nicht, dass sie davon verschwindet. Ne, sondern ich muss dann die Voraussetzungen schaffen, dass sie nicht gebraucht wird.
Ein gutes Beispiel, ich habe mal während des Wahlkampfes in Bayern das Wahlplakat gesehen, Kriminalität verbieten, Ausrufungszeichen. Fand ich hochinteressant. Also, aber
ganz, ja. Wie geht das? Ja.
Ganz wunderbar. Das ist ein schönes, also genauso ein schönes Beispiel. Und ich meine, alle, die Eltern sind hier im Raum, werden es wissen. Ich glaube, keiner von uns schickt sein Kind schwere Arbeit zu machen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also das unterstelle ich jetzt als Vater zumindest allen Eltern. So, und das heißt, wir haben gesagt, wie schaffen wir es da, den nächsten Schritt zu gehen und unsere Ressourcen anders einzusetzen. Deswegen werden wir den Anteil an zertifizierten Kaffees, es sei denn, die Kunden wollen unbedingt zertifizierten Kaffee haben, haben wir nicht kein Ziel, den Anteil zu erhöhen, sondern wir haben gesagt, wir rollen unser Programm aus für alle unsere Kaffees und das lassen wir auch extern überprüfen, dass das stattfindet, so für uns, aber auch im Sinne der Glaubwürdigkeit des Programms. Aber haben eben bewusst die Entscheidung getroffen, Transparenz, wir wissen, wo der Kaffee herkommt, welche Bedingungen angebaut wird, wir reagieren drauf und starten ein Programm und versuchen möglichst viel von jedem Euro, den wir einsetzen, dann wirklich in die Länder, in diese Programme zu stecken und uns nicht so sehr auf die Zertifizierung und Lizenzgebühren und alles, was damit zusammenhängt, dann zu stützen. Und deswegen die 20% und jetzt das Programm dazu.
Bist du zufrieden damit, Andrea?
Ja, ich habe auf jeden Fall
mehr Prozent.
Na klar, also Zahlen helfen auf jeden Fall bei der Kommunikation, würde ich sagen. Aber es ist natürlich auch, ich habe lieber keine Zahl als so eine Zahl, die uns jetzt, wenn wir vor die Tür gehen, an jeder Litfaßsäule entgegengeschleudert wird, um nachher zu erfahren von Journalisten, die sich dem Thema annehmen, dass diese Zahl eigentlich eine totale Fantasiezahl war. Von daher finde ich den Abstand davon zu nehmen ziemlich gut. Ich glaube, wenn man jetzt oder ja, was ich mir wünschen würde, wäre, wenn man das Thema soziale Verantwortung, soziale Gerechtigkeit nimmt. Wir haben über das Thema Kontrollen gesprochen. Da hat Pablo mich auf jeden Fall schon zufriedengestellt, dass es wie sozusagen das ganze System dann läuft. Ich habe das Thema Augenhöhe angesprochen. Ich glaube, das ist ziemlich tricky, ja, also wirklich eine Augenhöhe zu haben mit Produzentinnen und Produzenten, mit auch anderen Leuten in der Lieferkette, die dann wirklich da drinne sind. Wo ich aber jetzt noch gar nicht so viel gehört habe von dir, ist so dieses ganze Thema um die Diskussion Mindestlohn versus Existenzlohn, weil gerade dieser Punkt Kinderarbeit ist ja auch ein Punkt, was du gerade gesagt hast, wenn genug Kohle reinkommt, dann habe ich natürlich auch Geld, um Schulgebühren, die in vielen Ländern anfallen, von denen wir sprechen, zu bezahlen. Dann habe ich die Möglichkeit, die Schulkleidung für meine Kinder zu kaufen. Also wie wollt ihr da sicher gehen, dass ihr wirklich mit eurem Programm existenzsichernde, verändernde Löhne klarstellt? Ich weiß nicht, ob du es generell noch mal kurz erklären willst, ne, worum es da genau geht.
Genau, jetzt mache ich noch mal einen kleinen Nerd-Talk hier oben drauf. Nein, existenzsichernde Löhne und existenzsichernde Einkommen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die meisten Kaffeefarmer Kleinstfarmer sind und deswegen sprechen wir bei den meisten Farmern von existenzsicheren Einkommen. Die sind ja selbstständig, die werden nicht bezahlt, sondern leben vom Verkauf der Produkte, die sie haben. Häufig ist es aber auch so, dass Kaffeefarmer haben ihr Stück Land. Da stehen auch ein paar Kaffeebäume drauf. Die machen aber nicht nur Kaffee. Die haben vielleicht noch einen Job, die haben bauen noch Bohnen und Mais an oder Avocados oder Macadamianüsse oder was auch immer. Und Kaffee ist dann ein Teil des Einkommens der Familie. Und wenn wir dann das Thema existenzsicherndes Einkommen betrachten, was ja, wie du sagst, einfach ein Einkommen ist, was ausreicht, um meine Grundbedürfnisse zu befriedigen und die eine oder andere unerwartete Ausgabe irgendwie tätigen zu können. Was wir ja so kennen, bei uns sind das dann Strafzettel, bei denen ist dann vielleicht irgendwie was anderes, was sie machen müssen. So, darauf soll es abzielen. Und wenn wir uns das Kaffeeanbausystem anschauen, dann zielt dieser Ansatz, den wir haben, integriert auf das Anbausystem zu schauen, genau darauf ab, die Kaffeefarmer ein bisschen unabhängiger oder resilienter zu machen gegen zum Beispiel globale Marktpreisschwankungen. Wenn ich nicht nur Kaffee anbaue, sondern in meinem Schattenanbau zusätzlich vielleicht Avocados für den lokalen oder internationalen Markt produziere oder in Vietnam dann Pfeffer oder in einer anderen Region was anderes, dann habe ich andere Produkte, andere Einnahmequellen außerhalb vom Kaffee, die mir dabei helfen, unabhängiger zu werden von der Kaffeeernte, die ich vielleicht ein- oder zweimal im Jahr habe und wo ich im Jahr vorher noch nicht weiß, welchen Preis ich eigentlich in einem Jahr für den Kaffee bekomme. Und insofern schauen wir eben uns auch nicht nur sozusagen Kaffee an, sondern die Farm und die Familie sozusagen als eigenen kleinen
Betrieb. Wie ist die aufgestellt?
Wie ist die aufgestellt und versuchen dann da dran zu arbeiten. Jetzt, wie wir heute sprechen, haben wir ja gerade zur Zeit die höchsten Kaffeepreise seit Jahren, wovon ich hoffe, dass auch einiges dann bei den Farmern ankommt, was sehr gut ist. Und es kann aber im nächsten Jahr auch wieder anders aussehen oder es gibt einen Ernteausfall oder ähnliches. So. Und daran arbeiten wir. Tatsächlich muss man aber auch sagen, gerade wenn es um existenzsichernde Löhne geht, ist natürlich, wenn ich eine sehr kleine Farm habe, und das kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe hier vor den Toren von Hamburg einen Schrebergarten mit einem Hektar Land, davon eine ganze Familie durchzubringen, wird immer schwierig sein. Ja, und selbst wenn wir jetzt sagen, der Kaffeepreis verdoppelt sich aus irgendeinem Grund oder vervierfacht sich jetzt bis nächstes Jahr, weil einfach die Nachfrage explodiert oder so. Wenn ich so wenig Land habe und Kaffee produzieren kann, wo ich in einem Jahr vielleicht 400 Euro damit einnehme, verdoppelt sich das vielleicht auf 800 oder verdreifacht sich dann auf 1200. Das ist ja aber immer noch nicht wahnsinnig viel. So, das heißt, der Kaffeeanbau und die Größe der Farmen wird uns auch immer irgendwie eine Grenze setzen zu dem, was wir erreichen können. Trotzdem können wir viel schaffen. So, das auf jeden Fall. Und dieser integrierte Ansatz zielt genau darauf ab.
Ich glaube, 800 Euro wäre sehr, sehr, sehr viel in der jeweiligen Landeswährung, wenn man das angeht. Aber ich denke, das Thema Agroforstwirtschaft, Agroforstanbau ist da tatsächlich auch key. Aber so wie sich das gerade anhörte, ist das auch an vielen Orten schon so.
Es gibt tatsächlich viele Anbauregionen, in denen ist das schon eher gang und gäbe, aber es ist erstaunlich, wie unterschiedlich jedes Kaffeeland ist und wie unterschiedlich auch die Familien arbeiten. Also in Ostafrika ist es total normal, neben Kaffee noch einen Gemüsegarten zu haben und verschiedene andere Dinge anzubauen und so weiter, aber eben den Kaffee unter der prallen Sonne zu haben. Und in anderen Regionen, in Honduras, in den Bergen, ist es total normal, im Wald den Kaffee anzubauen. Aber aus irgendeinem Grund haben die keinen Gemüsegarten und so. Also es ist dann einfach auch total unterschiedlich. Da versuchen wir auch, über unser Team und über unsere Partner voneinander zu lernen, ne? So eine Art Learning Community zu haben, in der wir dann Dinge auch aus einer Region in die andere übertragen können. Mhm.
Sehr spannend auf jeden Fall, auf wie unterschiedlich da alles ist. Andrea, jetzt mal so dein Resümee von all den Dingen, die du gehört hast, die Pablo jetzt so erwähnt hat. Bist du zufrieden? Gehst du jetzt mit einem guten Gefühl in die nächste Chibo-Filiale oder drehst du dich angewidert weg? Wie sieht es aus bei dir jetzt?
Ich glaube, ich bin auf jeden Fall ein bisschen befriedigt. Ich würde sagen, zufrieden sein ist so eine Sache. Ambitionierte Ziele haben ist das eine, aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was daraus wird. Ich finde das auf jeden Fall sehr vorbildlich, was hier im Haus gemacht wird. Ich finde das auch sehr ambitioniert. Das finde ich auch richtig, weil das braucht es ja auch, ne? Die Zeit läuft und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich als Endverbraucherin Einblicke kriege, konkrete Einblicke in so ein Thema, weil ich meine Kaufentscheidung tatsächlich besser treffen kann, um in eine Filiale dann zu gehen, weil das ist ja auch das Wichtige, dass wir die Nachfrage steigern, dass wir die Nachfrage an genau solchen Produkten als Endverbraucherinnen und Endverbraucher unterstützen, damit auch Unternehmen sehen, das ist die richtige Richtung, in die sie auch gehen. Das sollte man nie vergessen, dass auch unser Part ist, nachzufragen.
Ich habe bei einigen Ausführungen von Pablo dich mehrfach lächeln gesehen. Also insofern nehmen wir das hier sehr positiv an. Schön was für ein Resümee du hast. Aber jetzt haben wir hier auch noch den Live-Podcast. Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach und alles gut? Perfekt. Dann würde ich mir jetzt mal dieses Mikrofon hier schnappen und mal zu euch kommen. Denn ihr dürft natürlich auch sehr gerne noch mal Fragen stellen. Das wollen wir natürlich jetzt mal ausnutzen, wenn Publikum da ist. Was interessiert euch? Was brennt euch unter den Fingernägeln? Was möchtet ihr in Bezug auf Nachhaltigkeit, Kaffeefarmerinnen, Kaffeefarmern wissen? Ich springe hier mal runter. Wer hat eine Frage? Oh ja, da gehen ein paar Hände hoch, dann stürze ich mal zuerst zu dir. Du hast dich zuerst gemeldet. Wer bist du? Hallo.
Hi, ich bin Anni. Ich habe eine Frage in Richtung Kommunikation. Enveritas wirkt jetzt in sehr komplexe Zusammenarbeit. Wir wissen, der Endkunde, die Endkundin sieht das am Produkt dann vielleicht nicht unbedingt so in der Gänze. Wie können wir das vermitteln, ohne dass es vielleicht auch in die Richtung Greenwashing kippt?
Ja, das ist eine wirklich super Frage. Wir haben so ein bisschen das Thema gestriffen hier, aber noch nicht so richtig eingestiegen auch. Klimawandel, du interessierst dich sehr dafür. Und wir haben aber festgestellt, zum Beispiel in der Marktforschung, wenn ich Kaffee kaufe, dann möchte ich eigentlich, also ich möchte wissen, dass Chibo eine gute Arbeit macht oder jedes andere Kaffeeunternehmen in dem Bereich, aber Kaffee ist ein Wohlfühlprodukt. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, dass es den Klimawandel gibt in dem Moment, wo ich Kaffee trinke als Konsument. Und um kein Greenwashing zu betreiben, versuchen wir immer faktenbasiert zu kommunizieren, ne? Und sagen so und so eine Zahl oder 100% Baumwolle oder Bio-Baumwolle oder ähnliche Themen. Wir wissen aber aus dem Marketing, dass das, was die Leute zum Kauf bringt, sind Dinge, die das Herz berühren. So, und da die richtige Balance zu finden, ne, zwischen ich erzähle eine Geschichte, die ich vielleicht dann nicht wissenschaftlich nachweisen kann und sozusagen den Greenwashing-Vorwurf mir gefallen lassen muss, und die Faktenseite, da das auszubalancieren, ist gar nicht so einfach. Das mal so als Einstieg. Wichtig an der Arbeit mit Enveritas ist uns vor allen Dingen, dass wir einfach was haben, was uns das Gefühl gibt, wir machen hier das Richtige und es wird extern überprüft und es erlaubt uns auch extern Dinge zu behaupten, die dann auch überprüfbar sind. Wir wollen aber gar nicht so sehr in der Kundenkommunikation auf der Verpackung oder so auf Enveritas abstellen, sondern darauf, dass wir als Chibo ein Familienunternehmen sind, was seine Verantwortung wahrnimmt, und die es dann interessiert, dürfen dann tiefer einsteigen über die Website und so weiter und so fort, und stellen auch fest, dass das für die meisten Menschen, die Kaffee kaufen, dann auch in Ordnung ist. Das ist das Level der Kommunikation, was sie sich von uns erwarten am Ende des Tages.
Ja, ich würde da vielleicht noch ergänzen, Anni, ich würde das tatsächlich so auch auf das Thema Storytelling runterbrechen, wirklich mit greifbaren Geschichten voranzugehen, Mehrwert schaffen in der Geschichte des Storytellings und vor allem das, was ich eben auch gesagt habe, das positive Gelingen in den Vordergrund stellen. Wenn ich jetzt bei Chibo wäre, würde ich das so machen.
Der mahnende Zeigefinger, der hilft nicht immer. Ich habe noch mehr Hände gesehen, wo wir gerade vom Zeigefinger sprechen. Genau, einfach mal in die Höhe. Hallo, wer bist du denn und was ist deine Frage?
Moin, ich bin Jessica. Meine Frage wäre, wie die kulturellen Unterschiede berücksichtigt werden, dass eben nicht das passiert, dass dir diese westliche Sicht auf die Farmer übergestülpt wird.
Ja, gerne. Kann ich auch noch mal drauf eingehen. Also grundsätzlich habe ich ja erklärt, wir starten mit unserer Vision für eine bestimmte Region und dann gehen wir aber ins Gespräch. Das ist das eine. Und das andere ist, wir setzen sehr stark darauf, auf das Thema Nachbarn lernen von Nachbarn, um es ganz einfach zu sagen. Also in jeder Region, wo wir arbeiten und sagen, wir wollen das Anbausystem verändern, entwickeln wir sogenannte Demo-Farmen oder Demo-Plots. Das heißt, wir suchen Farmer, die Lust haben, an dem Programm mitzuarbeiten. Dann wird dort ein neues Anbausystem entwickelt und getestet. Und dann kann ein Nachbar sehen, oh, bei meinem Nachbarn funktioniert's, das will ich auch. Oder wir bringen sie dorthin und die können auch miteinander in Austausch gehen. Dann gibt's immer noch Trainer von uns und unseren Partnern, die dort vor Ort auch unterstützen. Aber es setzt eben sehr, sehr stark da drauf. Und
so. Das ist ja positives Storytelling auf dem Feld sozusagen und auch zu sehen, was kann ich auch gewinnen, wenn ich zum Beispiel pestizidfrei unterwegs bin, ne?
Genau. Und es ist tatsächlich so, die kulturellen Themen sind wichtig auf allen möglichen Ebenen, ne? Angefangen bei der Schutzausrüstung, wer bringt was aus, wer macht welche Arbeit auf der Farm, wie arbeiten die Familien zusammen, wer ist für was verantwortlich und so weiter. Das muss berücksichtigt werden, wenn wir zum Beispiel auch möglichst viele der Frauen mit meinem Training haben wollen, die vielleicht aber nicht der offiziell eingetragene Besitzer der Farm sind, aber einen Großteil der Arbeit machen auf der Farm, dann die richtigen Uhrzeiten zu finden. Ne? Das nicht zu machen, wenn sie gerade damit beschäftigt sind, die Kinder für die Schule vorzubereiten oder ähnliche Themen. All diese Dinge müssen berücksichtigt werden und sind super wichtig, damit die Programme dann auch erfolgreich sind.
Eine letzte Frage noch. Gibt es noch eine Meldung? Interessiert euch noch was? Jo, dann komme ich nochmal zu dir. Hallo.
Hallo, mein Name ist Angela und ich habe mal eine Frage. Ihr redet über Nachhaltigkeit. Wer hat den Kindern denn die Werte weitergegeben? Das ist auch die Zukunft, dass das weiter so gehandhabt wird. Nicht diese Monokulturen, sondern dass Mischwälder und so gemacht werden und Mischanbau.
Ja, tatsächlich ist ein Fokus Jugendliche und junge Farmer tatsächlich wichtig. Nicht nur aus dem Gesichtspunkt, sondern auch darauf, dass wie bei uns in der Landwirtschaft die Landwirte tendenziell eher etwas älter sind und sich die Frage stellt, wer möchte überhaupt noch in Kaffeeanbau gehen oder überhaupt in der Landwirtschaft arbeiten. Ne? Also für die meisten Jugendlichen ist cooler, irgendwie, weiß ich nicht, YouTuber zu werden und in die Stadt zu gehen oder sich irgendwie eine Bar zu gründen oder whatever, irgendwelche anderen Pläne, als irgendwie Kaffeefarmer zu werden. Und deswegen nehmen wir ja auch die ganze Familie mit im Blick in den Programmen, die wir machen. Ehrlicherweise mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber sozusagen das machen wir. Und wir haben tatsächlich auch erste Programme, die ganz gezielt auf die nächste Generation Kaffeefarmer abstellen. Das Spannende ist, mit jungen Farmern zusammenzuarbeiten, ist, die sind tendenziell eben offener, weil sie auch anders zu arbeiten, als es vielleicht die Eltern immer gemacht haben, weil sie es ja noch nicht seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren und über Generationen weitergetragen so gemacht haben. Und als ich jetzt auf Reisen in Tansania war, auch die eine oder andere junge Farmerin gefragt, die Teil vom Programm ist, so, und deine Eltern, gucken die sich jetzt auch was bei dir ab? Und dann kam ein breites Grinsen und so, ja, das passiert schon auch. Ne? Also genau, das ist ein wichtiger Punkt.
Vielen Dank für eure Fragen. Sehr spannend. Ich hoffe, ihr seid sehr damit zufrieden, wie die Antworten waren hier. Und wenn man auch das Interesse hier sieht heute.
Keine andere Wahl jetzt.
Ist das natürlich klasse. Bei Chivo arbeiten sehr viele Frauen bei euch in Unternehmen. Und wenn ich hier so ins Publikum gucke, wer sich für das heutige Thema interessiert hat, es sind nur Frauen. Also alle Mädels untereinander. Muss man bei den Männern noch so ein bisschen Nachhilfe machen, wenn es so um Nachhaltigkeitsthemen geht?
Schon, ja. Auf jeden Fall. Und sie brauchen auch eine andere Kommunikation.
Also schön, dass ihr auf jeden Fall da wart. Wir sind am Ende angelangt. Danke, Pablo, für die inspirierenden Einblicke zum Thema Kaffee und Nachhaltigkeit.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch an Andrea für deine Fragen, dein Engagement. Mach bitte auch weiter so. Ja, halte tapfer durch über der HSV-Kneipe. Ja, vielleicht gibt's da irgendwann auch eine Veggie-Wurst auf dem Grill. Ich bin Ralf Potzes und ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat und dass ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Pablo hat das eben Tansania angesprochen. Stellt euch vor, ihr habt das Fach Kaffeeanbau in der Schule, bewirtet eure eigenen Kaffeepflanzen und haltet eines Tages euren eigenen Kaffee in der Hand, der dann nach Europa verkauft wird. So passiert es in Tansania, in den Tansania Coffee Clubs. Da lernen junge Farmer und Farmerinnen neben normalen Schulfächern wie Mathe und Englisch im Rahmen einer Schul-AG nachhaltigen Kaffeeanbau. Und tatsächlich entsteht daraus ein richtig cooler und leckerer Kaffee und den gibt es demnächst bei Chibo zu kaufen. Also so viel dazu, was ihr alles an Innovationen dort versucht reinzubringen. Die Kaffee-Rarität, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kahawa Schooli. Ist das richtig?
Ja, das ist so ja. Heli für Schulkaffee.
Siehst du, also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Darüber reden wir in der nächsten Podcast-Folge. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst gerne mal ein Like da, abonniert ihn sowieso. Der Podcast läuft überall, wo es Podcast gibt. Und mit diesen letzten Wörtern an euch gerichtet, wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Freude und danke, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören.
Danke.
Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de.